Der Kochbeutelreis gluckerte im Topf vor sich hin. Ganz in Gedanken schnitt Lilli rote und grüne Paprika, Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch klein. Während des Kochens verbot sie sich, weiter an den Fall zu denken. Sie wollte einfach nur abschalten. Doch als sie sich vor dem Fernseher niedergelassen hatte und gerade die Gabel zum Mund führen wollte, klingelte das Telefon. Ein Blick aufs Display verriet ihr, dass es John war.
»Hallo John, was gibt's?«
John war kurz angebunden. »Lea Behrendt ist tot. Wir holen dich in 10 Minuten ab.« Lilli war noch nie bei Dunkelheit im Hubschrauber geflogen. Kaum waren sie auf dem Sylter Flughafen ausgestiegen, als der Hubschrauber auch schon wieder abhob, um die Kriminaltechniker zu holen. Hinak Petering war wieder für den Limousinenservice zuständig.
»Was genau ist passiert?« fragte John, während sie im Peterings Wagen mit Sonderrechten die Straße entlang in Richtung List rasten.
Fitzen hatte sich zu Lilli auf die Rückbank gesetzt.
»Lea Behrendt wurde in der Astarte unten im Keller gefunden«, berichtete Petering. »Aber seht selbst.«
Er hielt mit quietschenden Reifen vor dem Aufgang zur Pension Astarte direkt hinter 3 Streifenwagen. Lilli fand, dass das Haus bei all der Aufregung merkwürdig dunkel wirkte. Außer einem Polizisten, der im Flur Wache stand, war niemand zu sehen. Der Kollege grüßte mit einem Nicken. Erst als sie ins Souterrain gelangten und an Behrendts weit offenstehender Wohnungstür vorbeikamen, fielen Lilli 3 Menschen auf, die steif und stumm auf dem Sofa saßen. Jonathan, Gret und Frauke. Die Kellertreppe, die in eine unterirdische Gruft zu führen schien, war lang und schmal und hatte eine funzelhafte Beleuchtung. Es gab verschiedene Räume, die offenbar alle unterschiedliche Funktionen hatten. Der 2. Raum war der Weinkeller, in dem es staubig und süßlich nach Gärung, altem Holz und Erde roch. Dahinter lag der Raum, der offensichtlich ihr Zielort war. Er war hell erleuchtet, groß und wesentlich leerer als die anderen. Hier stellten Gret und Frauke ihre Kerzen her. Staunend sah Lilli zweckmäßige weiße Regale mit Dutzenden von Kerzen in unterschiedlichsten Formen. In anderen Regalen lagerte das Zubehör. Gießformen, Blech- und Latexdosen in allen Größen, Dochte und die verschiedenen Wachsvorräte. Normalerweise roch es hier vermutlich nach Lemon und Green Apple, nach Mandarine, Melone und Zimt. Doch über all dem lag nun ein Geruch, der Lilli fast zum Würgen brachte. Der Geruch von verbranntem Menschenfleisch. Sie näherte sich der hinteren Wand, wo bereits Fitzen, Bentin und 2 Kollegen der Schutzpolizei, ein Mann und eine Frau, in einem Kreis beisammen standen. Auf einem noch warmen, altmodischen Haushaltsherd stand eine große Zinkwanne, in der man, soweit Lilli wusste, früher Kleinkinder gebadet oder Wäsche gekocht hatte. Sie war mit Wasser gefüllt, das zwar nicht am Sieden war, aber immer noch eine enorme Hitze ausstrahlte. In dieser Wanne stand ein weiteres Gefäß aus Metall, in dem sich offenbar geschmolzenes Wachs befand. Lea Behrendt war kopfüber in dieses Wachs gefallen. Lilli schnappte nach Luft. Lea, anmutig, in einen prächtigen blauen Kimono gekleidet, war vornüber gekippt, gesunken oder gestoßen worden und mit dem Kopf geradewegs in die Mitte des Bottichs gefallen, in das Gefäß mit Wachs. Das schmale, hohe Regal neben ihr, in dem sich ebenfalls Utensilien zur Kerzenherstellung befunden hatten, war gekippt und hielt offenbar ihren Körper in Position, der eingeklemmt war in dem Winkel zwischen Kellerwand, Bottich und Regal. Niemand sprach.
John räusperte sich. »Wann hat man sie gefunden?«
Der Polizeiobermeister schaute auf seine Armbanduhr. »Ziemlich genau um 18.41 Uhr, also vor 1 Stunde und 20 Minuten, jetzt ist es 20.11 Uhr.« John trat vor und legte sanft den Handrücken auf Leas Nacken. Der Polizeiobermeister, der Sven Molek hieß, nickte bedächtig.
»Schwer zu sagen, seit wann sie so da liegt. Das Wachs ist immer noch lauwarm.«
John deutete nach oben.
»Habt ihr dafür gesorgt, dass niemand das Haus verlässt?«
Molek nickte.
»Ein Kollege ist im Flur postiert.«
Er räusperte sich.
3 andere Kollegen sind von Haus zu Haus unterwegs und befragen die Leute.«
John sagte zu Fitzen. »Kannst du mal von Zimmer zu Zimmer gehen und sehen, wer alles da ist? Sag ihnen, sie sollen da bleiben und warten, bis einer von uns kommt und sie befragt. Auf keinen Fall dürfen sie miteinander sprechen oder das Haus verlassen.« Ohne ein Wort drehte Fitzen sich um und schlich die Treppe hinauf. John bat die 2 Kollegen vor Ort zu bleiben, dann winkte er Lilli.
»Wir 2 werden mit Behrendt und den 2 Frauen sprechen.« Im Souterrain angekommen, klopfte Bentin leise an die offene Wohnungstür. Die drei Menschen, Jonathan, Gret und Frauke, saßen noch immer wie festgefroren auf dem Sofa. Bentin trat leise ein. Lilly folgte ihm beklommen. Nachdem sie ihr Beileid ausgesprochen hatten, war es wieder still. Dann raffte sich Jonathan auf.
»Ich weiß nicht, warum Sie hier sind«, sagte er mit einer Stimme so zart und brüchig wie dünnes Glas. »Meine Frau hatte einen schrecklichen Unfall. Was interessiert das die Kripo?«
»Sie wissen, dass wir ermitteln müssen. Besonders angesichts dieser Umstände«, sagte Bentin vorsichtig. »Wir haben ein paar Fragen an Sie, deren Beantwortung uns vielleicht weiterhelfen könnte.« Frauke zog ihre kleine, schmale Hand sanft aus Grets Umklammerung.
»Fragen Sie«, sagte sie müde.
»Wer hat Frau Behrendt heute Abend gefunden und wann?« erkundigte sich Bentin behutsam.
»Jonathan«,
sagte Frauke so leise, dass der Name wie ein Hauch in der Luft schwebte. »Weiß jemand, warum sie im Keller war?«
»Ich nicht«, sagte Frauke. »Ich hatte sie länger nicht gesehen, seit heute Mittag, glaube ich.«
»Können Sie mir sagen, wo Sie heute Abend zwischen 18 und 19 Uhr waren?«
»Gegen 18 Uhr war ich im Keller und habe alles vorbereitet. Ich wollte nämlich nach dem Essen Kerzen gießen. Doch dann ist ein Anruf von einer Freundin gekommen und ich ging nach draußen, um zu telefonieren.«
»Ich war in der Küche«, sagte Gret tonlos.
»Jonathan«, sagte Frauke leise, »kam gegen 6:30 zurück. Ich sah ihn ankommen mit dem Wagen. Er war losgefahren, um sich in einer Galerie in Keitum einige Bilder anzusehen.« Ihr verschollener Blick streifte ihren Schwiegervater, dessen Starre fast schon beängstigend war. Nichts verriet, ob er dem Gespräch zuhörte, ob ihn überhaupt irgendetwas erreichte. Bentin fand es an der Zeit zu gehen. Oben im Flur trafen sie Tommy Fitzen.